Hallo.
Moin Moin, mein Kapitän, Hauptmann Irwig hier.
Servus und Grüezi und hallo.
Ich würde Sie dann hinzufügen, wenn Sie möchten.
Ja, muss ja.
Alles klar.
Sie treten nun der Konferenz bei.
Gut, Papi.
Time
Was
Lord,
willst du?
ja.
Was sagst du?
Ich sag kein Bier vor
Ja,
vier.
ja.
So, und jetzt ist aber mal Showtime.
Ja. Hast du den Podcast letzte Woche noch gut zu Ende gebracht? Habe ich noch irgendwas verpasst?
Nö, ich denke nicht. Du hast doch. Ach, ich dachte, nachdem du gesagt hast, jetzt ist Auflegen, da kam mir das ganz gelegen, dass du gesagt hast, ciao, Kakao.
Ach so, nee. Da bin ich ja nur weg. It was a long day, ja. Und ich wollte das Volk nicht verärgern. Naja, kein Problem. Ich wollte jetzt nur mal kurz, dass wir uns vorher, also nicht im Sinne von wer sagt was, aber dass wir uns kurz mal so abstimmen für den Podcast, weil ich ja nicht im Studio bin. Ich bin ja auf Reisen mit dem guten Robert.
Das hatte ich schon in München gehört. Da dachte ich noch, wer erzählt denn so eine Scheiße?
Nee, das stimmt schon. Aber selbst wenn ich jetzt nicht dabei bin im Studio, ich meine, du bist ja selber Manns genug. Und außerdem, der Minister ist ja sowieso, ist eigentlich ein cooler Typ im Umgang, nicht so wie die Modelle davor. Und da dachte ich, ich begleite den mal schön nach Amerika. Und
Nice.
ja, sage ich dir, ich kann ja mal kurz meine Kamera vom Fernseher hochheben mit dem View. Ich schicke dir vielleicht ein Foto nachher.
Nee, mach bloß nicht. WhatsApp soll gar nicht mal so sicher sein.
Naja, das ist schon mega.
Hast du jetzt drei Säulen und eine Platte oben drauf?
Ja. Hier ist ja auch dieser berühmte Swimmingpool, wo man quasi direkt drin hängt. Ja, aber ich sag mal, it's quite wet in there.
Nice.
Und außerdem, hier ist jetzt gerade 23:57 und 38 Sekunden. Hier spricht Washington, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Andreas Niesmann und während ich live aus den USA zu Ihnen spreche, begrüßt Sie in Berlin mein Kollege Steven Geier.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, auch von mir und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Geier und Niesmann Today, Daily Edition, unsere Duo-Ausgabe aller 14 Tage. Heute Sie haben es schon gehört, wieder unter ganz besonderen Umständen. Andreas Niesmann meldet sich live aus Washington. Das in der Woche des Super Tuesday. Andreas, wie geht's dir da? Was machst du da überhaupt?
Müde bin ich und mir geht's ansonsten ganz gut. Ich reise mit Robert Habeck hier in die USA. Wir wollen aber auch ein bisschen Wahlkampfluft schnuppern. Also es ist so eine doppelte Reise. Ich gucke mir so ein bisschen an, was hat der Super Tuesday gebracht? Wie ist der Stand der Vorwahlen und begleite gleichzeitig den Wirtschaftsminister. Und ich habe dir zwei schöne Gespräche mitgebracht.
Ja.
Einmal mit dem USA-Korrespondenten des RND, unserem lieben Kollegen Karl Dömens und mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer, der schon bald der erste Europäer auf dem Mond werden könnte.
Na dann, wunderbar, laden wir Sie alle ein in unsere kleine WebEx-Schalte mit diesen Oscar-reifen Themen der Woche.
The Zone of Interest.
Was die abgehörten Taurus-Gespräche der Luftwaffe uns wirklich über Bundeswehr, Bundeskanzler und Bundesmarschflugkörper verraten haben.
American Fiction.
Warum nach dem Super Tuesday die Neuauflage des Präsidentschaftswahlkampfs Trump gegen Biden feststeht und was das bedeutet.
Maestro.
Wen Robert Habeck auf seiner USA-Reise trifft, was das über seine Wirtschaftspolitik sagt und was es für seine Kanzlerambitionen heißt.
Und Killers of the Flower Moon.
Der Kollege Niesmann spricht in Washington mit dem deutschen ESA-Astronauten Matthias Maurer, der an der laufenden NASA-Mondmission teilnimmt und vielleicht bald schon der erste Nicht-Amerikaner auf dem Mond werden könnte. Es heißt aus gutem Grund Super Tuesday, das hat Donald Trump gerade gesagt und da muss ich ihm wie immer recht geben, es war eine super volle Woche, auch in Deutschland. Zum Beispiel, das gab es glaube ich lange nicht, die Ministerpräsidentenkonferenz war zeitiger fertig als geplant. Sie hat nämlich einfach die brisanten Punkte beim Thema Migration vertagt.
Bei der Lufthansa streikt das Bodenpersonal schon wieder und auch die GDL. Unser Freund Klausi Weselski streikt schon wieder, er hat uns ein neues Wort beigebracht, den Wellenstreik.
Das Bundeskabinett hat eine BAföG-Reform beschlossen, hat ein neues Rentenpaket beschlossen. Da steht die Aktienrente drin und hat jetzt die Haushaltsverhandlungen für 2025 begonnen. Da geht der Ampelstreit lustig weiter. Und übrigens noch ein Beschluss. Ursula von der Leyen wird von den europäischen Konservativen zur Spitzenkandidatin für die Europawahl aufgestellt, will also nochmal Kommissionschefin werden.
Und.
Ja, man könnte ewig, also ich sage, es war eine sehr volle Woche, aber wir stellen das alles erstmal zurück und wollen diese Woche endlich mal wieder nach Amerika gucken, wo nun klar ist, wer das Duell um die Präsidentschaft bestreitet. Wir haben lange nicht mehr ausführlich drüber gesprochen. Wir nutzen die Gelegenheit, dass du vor Ort bist. Aber bevor wir das tun, müssen wir natürlich reden über den
Aufreger der Woche.
Ja, es war das Top-Thema in Deutschland. Seit dem Wochenende redet das Land gefühlt über nichts anderes. Die Chefredakteurin des russischen Propagandasenders und Staatssenders RT, Margarita Simonyan, hat auf ihrem Telegram-Kanal einen 38 Minuten langen Audiomitschnitt von einem Gespräch vierer deutscher Luftwaffenoffiziere veröffentlicht. Und wer noch nicht selber reinhören konnte, wir sind ja der Dienstleister ihres Vertrauens, für den haben wir am Anfang das Wichtigste zusammengefasst in einer kleinen Parodie. Nein, kleiner Spaß. Also wir haben uns bemüht, den Tonfall so ein bisschen zu treffen, der da zumindest mal in dem Vorgeplänkel des Gesprächs angeschlagen.
Also den privaten Teil brauchen Sie nicht nochmal zu hören, das haben wir nachgespielt.
Genau. Aber wichtiger ist natürlich, was die Herren da besprochen haben. Es ging in diesem Gespräch also darum, den Bundesverteidigungsminister in Sachen Taurus zu briefen. Angeblich wollte Pistorius dann noch einmal ganz tief einsteigen. Und diese halbe Stunde wurde da, das kann man sagen, Steven, relativ intensiv besprochen. Ne?
Genau. Also diese Schalte hat am 19. Februar stattgefunden. Und um das alles einordnen zu können, vor allen Dingen die Aufregung nach diesem Leak einordnen zu können, müssen wir noch mal kurz dran erinnern. Am Montag voriger Woche, das war nach dem 19.02., hat Olaf Scholz zum ersten Mal öffentlich gesagt, also vorerst liefert Deutschland keine Taurus-Marschflugraketen. Und er hat es begründet. Kern war, die Bundeswehr darf nicht beteiligt sein, darf sich nicht verknüpfen lassen mit allem, was die Ukraine mit so einem Taurus machen würde. Egal ob direkt vor Ort oder indirekt durch Zieleingabe, wie er gesagt hat. Dabei hat er angedeutet, was die Briten und Franzosen mit ihren Marschflugkörpern da machen, so können wir das nicht machen. Da lag in der Luft, okay, die sind da offensichtlich vor Ort. Da gab es gleich Ärger aus England, da ist Scholz wegen Geheimnisverrat kritisiert worden. Und eben die andere Option, nämlich, dass man die Taurus übergibt und sich dann wegdreht und sagt, so jetzt macht mal, aber bitte schießt nicht Moskau, die wollte er nicht. Und das hat er nach unserer Sendung, nämlich am Montag dieser Woche, nochmal sehr deutlich bei einem Gespräch mit Schülern im schwäbischen Sindelfingen gesagt, es könne nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das so eine große Reichweite hat und dann nicht drüber nachdenken, wie die Kontrolle über dieses Waffensystem stattfinden könne, so Scholz. Wenn man die Kontrolle haben wolle und dies nur dann zu realisieren sei, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, dann ist das völlig ausgeschlossen für ihn.
Es geht ihm nicht darum, Ziele zu kennen, sondern er will Ziele ausschließen, glaube ich. Letztendlich steht dahinter natürlich die Sorge, dass die Ukraine mit diesem sehr weitreichenden Taurus-System Moskau oder Sochi oder was weiß ich was angreifen kann. Und das will er ausschließen und das kann er nach seiner Logik und nach seiner Lesart nur mit Bundeswehrsoldaten, und das will er nicht.
So, und nun gab es diese WebEx-Schalte, wo sich zwei Offiziere der Luftwaffe, der Inspekteur der Luftwaffe, also der höchste Vorgesetzte innerhalb der Luftwaffe, Ingo Gerhards, und der Abteilungsleiter für Einsätze und Übungen bei der Luftwaffe, Frank Gräfe, unterhalten haben. Und der General Gräfe hat sich aus einem Hotel in Singapur, wo er bei so einer Art Rüstungskonferenz gewesen ist, zugeschaltet. Das ist sozusagen das Setting, und die haben quasi unter der politischen Vorgabe, die wir jetzt besprochen haben, nämlich, dass die Politik das eigentlich nicht will, Taurus zu liefern, dass aber der Pistorius schon wissen wollte, was könnte man überhaupt machen und wie ist es mit der Verknüpfung mit der Bundeswehr? Gäbe es da Lösungen, die irgendwie so einen Kompromiss darstellen? Da haben sie sich beraten, und das ist natürlich dann das eigentlich Interessante an dem ganzen Thema gewesen.
Wobei sie in dem Gespräch ja auch erwähnt, dass es dieses grüne Licht für die Lieferung noch gar nicht gibt. Aber sie diskutieren dann mal durch, was wären Szenarien, wie viele von diesen Dingern könnte man abgeben? Vielleicht 50, vielleicht 100. Da sagt der Generalinspekteur, na, dann ist aber auch wirklich Ende im Gelände nach 100 Stück. Dann ist die Frage, könnte man mit diesem Taurus-Marschflugkörper theoretisch diese Kertschbrücke, das ist die Brücke zwischen dem russischen Festland und der Halbinsel Krim, die ja eine wichtige Nachschublinie für die russische Armee im Ukraine-Krieg ist, könnte man die damit zerstören? Da fällt dann so der Satz, die ist aber groß wie ein Fußballfeld, da brauchen wir schon 10, 20 Marschflugkörper, um dieses Ding irgendwie nachhaltig zu zertrümmern. Es wird diskutiert, wie lange die Ausbildung der Ukrainer am Taurus dauern würde, ob man das in Deutschland machen würde. Der Generalinspekteur Gerhard sagt dann zum Beispiel, na, man sollte das nicht unterschätzen, die hätten schon sehr andere westliche Waffensysteme sich in Rekordzeit draufgeschafft und so, die seien deutlich schneller und deutlich fitter da, als man das so gemeinhin denken würde. Was nicht gemacht wird, und das muss man einmal deutlich sagen, weil die russische Propaganda das behauptet hat, die behauptet ja, die deutsche Luftwaffe würde hier den Angriff auf die Krimbrücke planen. Das ist wirklich Quatsch, ja, sondern da wird quasi unter Fachleuten darüber geredet, was dieses System leisten kann. Und es geht darum, den Minister Pistorius zu briefen. Dann wird auch diskutiert, könnte man Zieldaten möglicherweise mit dem Auto durch Polen fahren, wie lange dauert das dann? Und ja, wenn man so einen Strich drunter zieht, die Quintessenz dieses Gesprächs ist ein bisschen, du kriegst auch so eine Taurus-Lieferung mit einer weitgehenden Nichtbeteiligung der Bundeswehr und der Luftwaffe hin, aber zu dem Preis, dass die Präzision, die Leistungsfähigkeit, die Reaktionsgeschwindigkeit sinkt und je wirkungsvoller du die Waffe einsetzen willst, desto mehr brauchst du eine deutsche Beteiligung. Ich glaube, wenn man einen Strich drunter zieht, kommt das irgendwie dabei
raus. Genau, das Interessante daran fand ich auch, man kann einfach mal unverstellt die Experten sich da austauschen hören. Klartext und, ja. Und der ist aber wirklich weitgehend nüchtern. Also die geben meines Erachtens da ein gutes Bild ab. Ist sehr nüchtern, ist sehr realistisch und es bleibt immer klar, es gibt eine Trennung zwischen Politik und Bundeswehr. Die sagen immer, naja, vorausgesetzt das oder die politische Haltung ist eine andere. Es ist auch Pro und Contra und so. Also
es gibt, glaube ich, ein, zwei etwas heiklere Stellen, aber, wobei auch da finde ich es am Ende fast professionell. Also sagen sie zum Beispiel, naja, da laufen jetzt in Kiew relativ viele Ukrainer mit einem auffälligen amerikanischen Akzent rum. Solche Sprüche bringen die dann zum Teil. Das kann man natürlich interpretieren als Bestätigung, dass US-Militärs da sind. Wobei man auch da sagen muss, das ist auch kein großes Geheimnis. Das hat die New York Times schon geschrieben, das haben diverse Medien berichtet. Also letztendlich, wenn man es mal zusammenfasst, muss man sagen, in diesem Leak, da kommt kommen, da ist es das Interessante, ja, du hast es eben gesagt, die Authentizität, die das hat und diese Nähe, aber da kommen eigentlich jetzt nicht irgendwie weltbewegende, besonders neue Infos raus oder irgendwelche großartigen Geheimnisse, sondern das Brisante ist eigentlich der Leak.
Genau.
Also das ist abgehört
werden konnte. Das war auch die große Aufregung in Berlin dann, als er rausgekommen ist. Aber von der russischen Propaganda abgesehen, die anderen Reaktionen natürlich, es dreht sich vor allen Dingen darum, wie kann das passieren, dass da vier so hochrangige Leute über so ein heikles Thema sich unterhalten und der Russe schneidet es mit, ne? Und natürlich lag dann auch die Vermutung, haben auch gleich einige CDU-Politiker wie Kiesewetter rausgehauen. Ja, ich nehme mal an, die haben da so eine ganze Bibliothek von solchen Mitschnitten. Ja, wahrscheinlich hieß es auch aus dem Ausland. Die Bundeswehr ist ja wahrscheinlich von russischen Spionen unterwandert. Und ist Deutschland überhaupt noch ein verlässlicher Partner? Das ist natürlich der eigentliche Schaden, der da entstanden ist. Allerdings gibt es inzwischen Ermittlungen. Stand jetzt, hat Pistorius erklärt, weisen darauf hin, es war diese eine WebEx-Schalter, wo sich eben der Offizier in Singapur mit dem Handy in dieses WebEx eingewählt hat und dadurch die End-zu-End-Verschlüsselung nicht gegeben war. Und deswegen konnten die dieses eine Gespräch mitschneiden. Nichts spricht offenbar Stand jetzt dafür, dass es da größere dauerhafte Lecks gibt. Deswegen wird Pistorius, er hat zwar Vorermittlungen quasi für ein Disziplinarverfahren eingeleitet, aber er sagt, wenn da nichts Neues mehr kommt, dann wird er Moskau nicht den Gefallen tun, jemanden von den Leuten da rauszuschmeißen.
Zumal man ja sagen muss, es ist auch überhaupt nicht plausibel, dass Russland über also quasi das WebEx-System des Verteidigungsministeriums infiltriert hat und über einen Berg solcher Mitschnitte verfügt und dann einfach mal der ganzen Welt verrät, übrigens hier, wir haben hier eine Sicherheitslücke, haha, tätere, tepeng, peng, weil das ist ja das Erste, was passiert, dass so eine Sicherheitslücke dann geschlossen wird und das willst du als Geheimdienst ja original nie. Also du hältst ja schön die Klappe, wenn du solche Infos hast und möglicherweise noch viel spannendere Sachen abhörst und das deutet ja auch einfach darauf hin, das war ein Glück, Treffer, ein Zufallsfund. Und dann haben die Russen sich überlegt, wie können wir das gewinnbringendst einsetzen? Und am gewinnbringendsten konnten sie es einfach einsetzen, indem sie damit maximales Chaos verursachen und maximale Unsicherheit. Und das, muss man sagen, das hat funktioniert.
Und es gab dann auch die Behauptung, da sieht man mal, was die Offiziere, was die Generäle reden, die haben den Scholz der Lüge überführt. Ja, Dobrindt zum Beispiel hat gesagt, wir brauchen jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und genau das ist nun eigentlich nicht drin. Also nur, wenn du immer noch auf dem Stand hängst, dass Scholz behauptet, Taurus liefere ich deswegen nicht, weil dann dort deutsche Soldaten in der Ukraine stehen müssten. Da sind wir aber schon seit mindestens einer Woche drüber hinweg über den Punkt.
Wir haben es ja letzte Woche im Podcast uns auch schon zusammengepuzzelt. Was er in Sindelfingen gesagt hat, haben wir ja letzte Woche schon erklärt.
Gut, Dobrindt hatte letzte Woche uns nicht gehört. Da ist vielleicht im Rückstand wahrscheinlich dabei, unsere Folgen zu hören.
Grüße.
Genau, dass das nicht nochmal passiert. Aber unabhängig davon geht ja aus dem Gespräch hervor, wie schwierig es ist, ohne eine Verknüpfung zur Bundeswehr die einzusetzen. Ne? Also insofern, das war irgendwie ein billiger politischer Treffer, den sie da landen wollten. Und wie gesagt, es ist peinlich, dass sich da so jemand von außen einwählt, aber die Inhalte sind kein Skandal. Ja. Kleines PS. An diesem Donnerstag war dann der britische Außenminister David Cameron, like wer ihn noch kennt, in Berlin und er war mehr als 4 Stunden im Auswärtigen Amt mit Annalena Baerbock in Gesprächen. Da dürfte es wohl auch um den Taurus gegangen sein. Es gibt Medienberichte, wonach die Briten angeboten haben, dass sie doch die Kontrolle auch für den Taurus und die Zieleingaben mit übernehmen könnten. Das, was Scholz so angedeutet hat, das könnte sich ja Deutschland dann zunutze machen. Es wird also noch interessant, was wohl aus diesen Gesprächen folgt.
Ganz genau, weil dieses Argument liegt ja eigentlich auch auf der Hand und man hört das auch in dem Mitschnitt der Generäle schon. Da fällt nämlich auch so ein Halbsatz, wo dass die Briten gesagt hätten, ja, Herrgott, dann machen wir halt Taurus auch noch. Also das müsste Scholz eigentlich dann schon auch nochmal sagen, warum das eigentlich nicht geht aus seiner Sicht. Und zu Scholz würde ich gerne irgendwie noch 2 Punkte machen. Das eine ist ja, er inszeniert sich so als der Verantwortungsbewusste, der Deutschland auf keinen Fall in diesen Krieg führen will. Da denke ich immer, ja, bitte, was denn sonst? Ja, also Macron will ja Frankreich auch nicht in den dritten Weltkrieg führen. Aber durch diese, die Kritiker sagen ja Bedenkenträgerei von Scholz oder diese Ängstlichkeit, das führt natürlich schon dazu, dass Putin damit auch spielt. Ne? Also Steven hat es mir, ich glaube, in der letzten Woche die Geschichte 5-mal erzählt, weil er sie so lustig fand, deswegen kann ich sie jetzt auswendig, dass Macron sagt, wir dürfen Bodentruppen nach Russland nicht ausschließen, Scholz sofort rausrennt und überall sagt, doch, das muss ich ausschließen, ich schließe das aus, wir schließen Bodentruppen, das schließe ich aus und Putin am nächsten Tag sagt, sollen die Deutschen mal kommen mit ihren Bodentruppen, ja? Das zeigt natürlich schon auch so ein bisschen, ja, dass wir uns auch auf dessen Spiel einlassen. Und der zweite Punkt zu Scholz, dieser Versuch jetzt auch der SPD im Nachklapp seiner Erklärung, ihn da jetzt als den großen Friedenskanzler zu inszenieren. Und dann gab es schon Vergleiche zu Schröder und seiner Goslarer Rede damals in Bezug auf den Irakkrieg, die ich wirklich völlig abwegig finde.
Naja, die SPD denkt sich, einen anderen Trumpf haben wir nicht mehr im nächsten Wahlkampf, mit dem wir Scholz noch verkaufen können.
Offenbar.
Ampel läuft so schlecht, aber wenigstens können wir noch mal Deutschland aus dem Krieg raushalten. Hat ja schon mal geklappt als Wahlkampf.
Ja.
Aber du bist in den USA, also lass uns jetzt mal gucken, was da politisch los ist.
Duell der Woche.
So, ich sitze hier direkt, wirklich direkt vor dem Weißen Haus unter den Magnolien, die so langsam anfangen zu blühen. Und neben mir sitzt, das ist meine große Freude, Karl Dürmens, der RND-Korrespondent in den USA. Und wir fachsimpeln hier schon eine ganze Weile über die amerikanische Politik, beziehungsweise er erklärt mir ganz viel. Und ich freue mich sehr, dass wir noch ein paar Minuten für den Podcast aufnehmen. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Karl, spannende Woche. Großes Glück für mich hier zu sein. Super Tuesday gerade vorbei. Wir waren noch in der Luft, da trat Nikki Haley, warf das Handtuch. Jetzt wird's Trump nochmal. Karl, sag uns mal, wie konnte es so weit kommen?
Das ist eine Frage, die man sich wirklich stellen kann. Ich meine, Trump hat es einfach verstanden, glaube ich, seit dem Tag, an dem er das Weiße Haus verlassen hat, trotz all der Geschichten, die er gemacht hat, trotz seines Versuchs, hier einen Putsch anzuzetteln und so weiter, er hat immer weiter seinen Griff auf die republikanische Partei beibehalten und noch verstärkt. Ich glaube, nach dem 6. Januar 2021, also dem Sturm aufs Kapitol, der von Trump mit inszeniert wurde, war schon ein gewisser Schock da, das hat man auch gesehen, Mitch McConnell, der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, der hat auch eine Rede gehalten, eine sehr kritische Rede damals. Und viele haben doch gesagt, also das ist jetzt doch ein Zacken zu viel. Ich glaube, wenn sie sich da einig gewesen wären und zum Beispiel für das Impeachment gestimmt hätten, dann wäre Trump zumindest schon mal ganz klar gebrandmarkt gewesen. Aber da ist Mitch McConnell ja auch schon eingeknickt. Schon da sind wieder die Ersten zurückgerudert. Und von da an hat Trump im Grunde aus all den Angriffen, die gegen ihn gestartet wurden, immer noch Siege für sich gemacht. Er hat das umgedreht. Auch jetzt die Anklagen vor Gericht, die kommen viel zu spät. Ich meine, er hat 3 Jahre gehabt, um an seinem Mythos weiter zu basteln. Jetzt erklärt er diese ganzen gerichtlichen Untersuchungen, seien von Biden inszeniert politisch, um ihn fertig zu machen. Und inszeniert sich damit selber zu Märtyrer. Er sagt, ich bin ein Ausgestoßener, ein Außen. Und dann fühlen sich die Wähler von ihm, die vielleicht irgendwo in Ohio oder in Idaho oder so leben und auch das Gefühl haben, die Regierung kümmert sich nicht um sie, die gängelt sie nur mit immer neuen Vorschriften, mit Steuern, die sie zahlen müssen. Die fühlen sich von diesen diesen Mann angesprochen plötzlich. Er schafft es, sich sozusagen zum Prototyp des vergessenen Amerikaners zu machen. Das ist sein Geheimnis.
Jetzt gab es ja diese, naja, Hoffnungsträgerin ist vielleicht auch ein Ticken zu viel gesagt, aber jetzt gab es mal zumindest diese Erscheinung Nikki Haley, die für uns Europäer jetzt zumindest überraschend ums Eck kam. Ich glaube, hier in den USA war sie jetzt auch erstmal nicht gesetzt. Also war nicht am Anfang des Vorwahlkampfs klar, dass sie die Last Woman Standing sein würde. Eigentlich also eine klassische Republikanerin. Früher hätte man sich in europäischen linksgrünen Kreisen darüber aufgeregt. Und heute würde man gesagt, na gut, die findet irgendwie Abtreibung doof und hat was gegen Migranten, aber sie macht wenigstens die NATO nicht kaputt, also klasse Frau. Wie würdest du sie erklären? Also wie hat sie das geschafft, auch als Frau mit Migrationshintergrund, ja auch ihre Eltern sind Inder, glaube ich, oder kamen aus Indien, überhaupt so weit zu kommen? Und woran ist sie dann am Ende gescheitert?
Das stimmt, sie ist wirklich eine klassische, traditionelle, konservative, kann auch sagen Rechte. Ich glaube, der entscheidende Unterschied zu Trump ist, dass sie aber Gesetze und Normen und sozusagen die Ordnung, die demokratische Ordnung der USA akzeptiert. Und damit ist sie schon für das linksliberale Spektrum ein wichtiger Verbündeter geworden, weil das ist nicht mehr selbstverständlich bei den Republikanern.
Genau.
Wie konnte sie so weit kommen? Also sie kommt ja nicht aus dem Nichts. Sie war schon mal Gouverneurin von South Carolina, sehr jung. Und ist dann ja interessanterweise von Trump geholt worden als Botschafterin bei der UN in New York. Das heißt, sie hat für Trump gearbeitet. Das befleckt so ein bisschen ihre Biografie. Also sie ist auch sehr flexibel, was ihre Positionen angeht. Also bevor sie das wurde, war sie kritisch zu Trump. Dann hat sie Trump unterstützt. Dann wurde sie ein bisschen kritisch zu Trump. Dann hat sie gesagt, sie tritt auf keinen Fall gegen Trump an. Dann ist sie doch gegen Trump angetreten. So. Aber das soll alles das nicht mindern. Jetzt mit Abstand muss man sagen, Chapeau. Nikki Haley ist die Einzige gewesen, den Arsch in der Hose hatte. Die hat das durchgezogen. Bei 14, die am Anfang da waren, ja, und solche Witzfiguren wie Ron DeSantis oder sowas, die dann weggeputzt wurden, sie hat es durchgehalten. Sie hat auch immerhin beachtliche Ergebnisse eingefahren. Ich meine, in einigen Bundesstaaten bis zu 40%. Es reicht aber eben nicht, auch aufgrund des Verfahrens, weil das hier werden ja Delegierten Stimmen vergeben und da ist oft so das Winner-Take-It-All-Prinzip. Das heißt, wenn einer über 50% kommt, kriegt er alle Delegierten. Also es reicht einfach nicht. Es war völlig aussichtslos und deswegen hat sie, glaube ich, auch dann aufgegeben. Deine letzte Frage, was wird jetzt aus ihr oder was? Da haben wir alle drüber gerätselt. Das weiß, glaube ich, bis heute auch keiner. Es gab Spekulationen, dass sie auf dem Vizepräsidentenamt bei Trump spekuliert. Das halte ich inzwischen für eher unwahrscheinlich, weil dafür hat sie ihn doch zu hart angegriffen und er sowas vergisst er nicht und er setzt ja sehr auf Loyalität und so weiter. Also ich denke, dass sie auf jeden Fall dadurch einen Popularitäts- und Bekanntheitsgrad erreicht hat. Und wenn das Ganze in die Hose geht, wenn er scheitert, dann kann sie das Argument bringen. Ich habe das von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, Trump polarisiert, Trump mobilisiert zwar die Hardcore-Republikaner, aber eben nicht genügend von den unabhängigen, moderateren oder konservativeren Wählern. Die spreche ich an und sie würde sich damit sozusagen möglicherweise eine Pole Position für 2028 sichern.
Also sie kann darauf spekulieren, dann die Scherben aufzukehren, wenn es noch welche aufzukehren gibt. Aber so weit sind wir noch lange nicht, sondern jetzt kommt das Rematch, Biden gegen Trump. Was erwartest du jetzt als Korrespondent von den nächsten Monaten?
Ja, ich glaube, jetzt geht der richtige Wahlkampf los. Man muss sagen, dieses Rematch ist ein unbeliebtes Rematch. 70% der Amerikaner wollen diese Konstellation nicht haben. Es ist erschreckend, wenn man sich die Umfragen anguckt. Die Negativwerte, die Negativpopularitätswerte, die Trump hat, sind bei 52% oder so. Bei Biden sind sie noch höher. Also Biden ist noch unpopulärer. Das ist ein, was ich auch wirklich beunruhigend finde. Biden ist 2020 angetreten als Middle Class Joe, als ein sympathischer, netter Kerl, der zumindest nichts kaputt gemacht hat. Und das war irgendwie ein angenehmer Kontrast zu diesem durchgeknallten, wutschlaubenden Narzissten-Trump. Jetzt ist Biden aber, ob zu Recht oder zu nicht, ist einfach auch total in diese polarisierten Auseinandersetzungen negativ besetzt. Es gibt total viele Leute, die ihn einfach nicht mögen, die ihn nicht wiederhaben wollen. Da ist auch ein Problem sein Alter. Ich bin absolut sicher, der Mann ist ganz klar im Kopf. Aber er tritt halt irgendwie, er hat ein Konzentrationsproblem, er geht steif und so weiter. Das kommt alles nicht gut rüber. Und es geht ja auch ums Image. Und er wirkt einfach weniger dynamisch, weniger energisch, weniger durchsetzungsstark als Trump. Es ist natürlich das Phänomen, die Leute haben 4 Jahre Biden erlebt. Sie sehen die Inflation, die ihnen zu Hause wirklich Schwierigkeiten macht. Sie sehen die Situation an der Grenze. Die Migrationsfrage ist nicht gelöst, muss man einfach sagen. Und auf der anderen Seite sehen sie einen Mann, der eben alt und schluffig wirkt. Und jemand, der dynamisch ist und ihnen verspricht, er bringt das alles in Ordnung. Und da muss Biden, glaube ich, in den nächsten Wochen, ganz Monaten hart dran arbeiten, das wieder richtig auszutarieren. Seine Chance ist, glaube ich, dass die Leute vergessen haben, wie Trump gewesen ist. Und insofern, das finde ich interessant, weil wir haben auch oft darüber diskutiert, machen wir Trump nicht zu groß, indem wir über ihn berichten. Hier sagen moderate Republikaner, ihr müsst mehr über den Trump schreiben, mehr über den Trump. Die Leute müssen kapieren, was der für ein Idiot ist, was der wirklich für einen Mist sagt. Also Totschweigen funktioniert nicht.
Es ist ja auch ein Unterschied zu beiden, muss man ja sagen. Ich meine, der verwechselt irgendwie im Eifer des Gefechts die Namen Mitterrand und Macron. Wir sind uns, glaube ich, beide sicher, dass er weiß, wer es ist. Der Trump weiß gar nicht, ob Belgien eine Stadt, ein Land oder was auch immer ist.
Biden kann gar nicht so viel vergessen, wie Trump nie gewusst hat.
Genau. Jetzt habe ich gerade nachgeguckt, ob der Kollege Dürmens eine Glaskugel irgendwo in seiner Tasche hat. Ich habe keine gesehen, aber ich kann dir die Frage trotzdem nicht ersparen. Was sagst du, wer gewinnt?
Ja, also das ist natürlich, es wäre Wahnsinn, jetzt da eine Antwort drauf zu geben. Ich meine, das ist einfach noch, nein, das ist einfach noch zu weit hin und es kann wahnsinnig viel passieren. Aber sagen wir mal so, im Augenblick liegt Trump vorne. Ich glaube, es ist aber noch nicht entschieden. Es wird davon abhängen, was in den nächsten Monaten, wie Biden sich präsentieren kann. Und ich glaube auch, dass tatsächlich Trump im Moment überbewertet wird. Aber ich glaube, es gibt ein Risiko, wenn Biden im Herbst irgendwo hinfällt, stolpert oder sowas. Das ist dann haben wir eine ganz schwierige Situation und ich glaube, dann könnte es echt schlecht für Biden aussehen.
Dann hoffen wir, dass nicht ein Sturz diesen doch relativ wichtige Wahl entscheidet. Ich sage, es hat mich riesig gefreut. Ganz herzlichen Dank auch für den Tag hier heute in Washington, lieber Karl. Mach's gut und take care.
Ja, habt noch eine schöne Zeit und eine gute Zeit hier in den USA.
Danke.
Die K-Frage.
Wir haben es schon gesagt, es ist kein Zufall, dass du jetzt gerade in den USA bist. Und wer die Nachrichten in Deutschland hört, der kann es diese Woche auch gar nicht verpassen. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck weilt in den USA 4 Tage lang. Washington, New York, Chicago und du bist dabei. Was will Habeck eigentlich in Amerika?
Das haben wir ihn auch gefragt auf dem Hinflug und da kann er dann natürlich lange drüber reden. Es gibt wirklich eine ganze Menge Themen, die zu besprechen sind. Es geht um Handelspolitikfragen. Man versucht ja immer noch mit den USA da Erleichterung hinzukriegen, seit dieses Handelsabkommen TTIP ja damals gescheitert ist.
Auch an den Grünen vor allen
Tatsache,
Dingen.
Tatsache, ja. Teilweise wird das auch bedauert heutzutage, aber es finden da auf technischen Ebenen Gespräche statt und Erleichterungen. Es geht um Energiepolitik. Die USA haben ein Exportmoratorium für LNG erlassen. Bislang geht man davon aus, dass es auf Deutschland keine besonders großen Auswirkungen haben wird. Nichtsdestotrotz ist das ein Thema, wo man schon mal irgendwie drüber reden kann. Und das große Thema, was hier natürlich über allem schwebt, ist eine mögliche Rückkehr Donald Trumps. Da sagt Habeck öffentlich wenig zu, sagt er, Spekulation, will er gar nicht drüber reden, Wahlkampf hat noch nicht begonnen. Aber wenn man hier auch mit den Leuten redet, auch von der Botschaft und so, also es gibt hier ganz erkennbar die Strategie zu versuchen, die Bande zur US-Administration von Joe Biden noch enger zu knüpfen. Und man versucht jetzt alles, was noch irgendwie geht, an Kooperation auf die Reihe zu kriegen. Sollte Trump dann das Weiße Haus tatsächlich übernehmen, wäre die Fallhöhe dann viel höher. Ja? Also alles, was man jetzt noch einigt, wird dann wieder schwerer, es abzuräumen.
So, nun entnehme ich deiner Berichterstattung, die du schon rüber tickerst da über den großen Teich, dass die USA wieder der wichtigste ausländische Absatzmarkt für deutsche Unternehmen sind. Rund 10% aller deutschen Exporte gehen in die USA. Wofür will dann Habeck also noch trommeln, dass es noch mehr wird? Da ist das schon ein Riesenhandelsüberschuss.
Ja, den gibt es, aber allerdings muss man sagen, fast alle Länder, die mit den USA Handel treiben, haben erwirtschaften einen Handelsüberschuss, weil die Amerikaner einfach so viel konsumieren. Das ist auch Teil der Wahrheit. Nichtsdestotrotz, es muss eigentlich wachsen, weil der Handel mit China total eingebrochen ist und auf absehbare Zeit auch noch weiter einbrechen wird, mutmaßlich, weil ja schon viele Unternehmen sich umorientieren und am Ende ist ein bisschen die Frage, mit wem willst du denn handeln? Und da sind die USA, stehen uns da einfach sehr viel näher. Und das heißt, da gibt es Themen und es gibt auch noch andere Themen. Es wurde ja viel immer geredet über diesen Inflation Reduction Act. Das ist ganz kurz gesagt ein US-Konjunkturprogramm, ein gewaltiges auf Pump finanziert, um die Wirtschaft grün umzubauen und weltweit führende Technologien hier anzusiedeln. Da geht es um die Frage, können deutsche Töchter oder deutsche Filialen auch an diese Kohle rankommen und wie müssen da die Regelungen ausgestaltet werden? Und solche Themen stehen da auf der Agenda.
So, nach Washington und New York geht es ja dann für euch weiter nach Chicago. Das ist dann das dritte Ziel. Und da schreibst du, will sich Habeck vor allen Dingen mit deutschen Unternehmen in den USA befassen. Deutsche Unternehmen sind nämlich der 4. ausländische Investor und auch der 3. ausländische Arbeitgeber in den USA. Kurz, viele deutsche Investitionen in USA weniger in Deutschland. Ist es nicht eigentlich blöd von Habeck, das aufzuzeigen? Ja, zeigt das nicht die Schwächen von seiner Wirtschaftspolitik?
Das habe ich ihn auch gefragt, ja, ob er nicht eigentlich verhindern muss, dass noch mehr deutsche Unternehmen hier in den USA investieren, und sollen die nicht lieber wieder mehr in Deutschland investieren? Zumal die Unternehmen hier ja einen riesigen Vorteil haben, sagte gestern auch ein Wirtschaftsvertreter. Also was wir in Deutschland für die Netzentgelte bezahlen, ist doppelt so hoch wie der gesamte Strompreis in den USA. Die USA machen uns als Standort gerade schon auch ganz gut zu schaffen. Was dann als Gegenargument immer kommt, das kaufe ich auch so halb, ist, dass man sagt, naja, es ist ja kein Nullsummenspiel. Wenn Dinge, die energieintensiv sind, hier vielleicht Vorprodukte produziert werden, die dann wieder zurückexportiert werden nach Deutschland, dort weiterverarbeitet werden, kann es schon auch sein, dass deutsche Unternehmen auch davon profitieren und das am Ende auch wieder irgendwie ein Kickback für die deutsche Volkswirtschaft gibt. Und es gibt noch so einen anderen Punkt, das sagte der Botschafter hier gestern auch, die Amerikaner und auch Biden gucken da extrem drauf, was machen Unternehmen, wie viele Jobs schaffen die eigentlich, das ist hier ein Asset. Ja? Und je mehr deine Firmen sagen, sie schaffen hier US-American Jobs, desto wichtiger wirst du politisch. Und wenn man jetzt nochmal an Trump zurückdenkt, Trump hatte drei große Kritikpunkte, die er immer an Deutschland gemacht hat. Ja? Das eine war, eure Autos verkauft ihr hier hin und macht hier einen riesen Außenhandelsüberschuss. Das zweite war Nord Stream. Was soll das eigentlich, dieses Gas von Russland zu kaufen? Macht das doch mal lieber bei uns. Und das dritte war NATO. Seht doch mal zu, dass ihr 2% eures Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgibt. Ehrlicherweise, alle drei Sachen sind inzwischen erfüllt, ja, ohne dass es dafür Trump gebraucht hätte.
Putin hat geholfen.
So kann man das sagen, ja. So gesehen war Putin der deutlich erfolgreichere Republikaner als Trump.
Ja, ich meine, die kooperieren ja offensichtlich schon die ganze Zeit gut miteinander. Das soll ja auch noch mehr werden. Aber damit sind wir auch schon quasi in den Sphären jenseits der Wirtschaftspolitik. Und das ist ja eigentlich auch das Interessante. Deswegen haben wir es ja auch in die Rubrik die K-Frage gesteckt hier, die ganze Habeck-Reise. Weil bei Spitzenpolitikern auf Auslandsreise denkt man sich oft, ja, da will sich jemand für Höheres profilieren. Ne? Wenn Friedrich Merz in Paris rumläuft oder in Israel zum Beispiel. Und bei Habeck steht das ja auch die ganze Legislatur über im Raum, kann er nochmal grüner Kanzlerkandidat, Spitzenkandidat werden, zumal sich das in diesem Herbst, Ende dieses Jahres ja entscheiden dürfte. Also, gibt es da Termine jenseits denen eines Wirtschaftsministers, zu denen du Habeck da begleitest?
Aber ja.
Siehst du?
Und das Wirtschaftsministerium hat einen schönen Begriff dafür erfunden. Das sind die, Achtung, Vizekanzlertermine.
Ja. Ja, gut.
Also das sind genau die Geschichten, die du gerade ansprichst, wo es natürlich um die Bilder geht, um zu zeigen, guck mal, ich kann auch mit den Großen auf der Welt. Ich bin auch ein Staatsmann. Wir fliegen ja nach New York noch weiter und da gibt es ein Treffen bei den Vereinten Nationen mit dem UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Das ist natürlich ein Termin, wo jetzt weniger über Wirtschaftspolitik oder Energiepolitik geredet werden wird, sondern mehr so um das große Ganze. Es gibt ja diese weltweite Konfliktlage, einerseits Russland-Ukraine-Krieg, einerseits Nahostkonflikt, Iran und dann das Damoklesschwert, was ist mit China und Taiwan. Und es gibt die große Angst der Bundesregierung und vieler außenpolitischer Beobachter, dass das alles irgendwie zusammenwächst und sich zu so einem globalen Konflikt irgendwie auswachsen könnte. Anzeichen dafür gibt es ja auch, Houthi-Attacken im Roten Meer zum Beispiel etc. Das sind so diese großen Fragen unserer Zeit und auch darüber denkt Robert Habeck viel nach und da will er sich inszenieren.
Und was strahlt Habeck aus? Ist ja, der war ja ziemlich zerknirscht, nachdem er zum Mr. Heizungsgesetz, Heizungshammer gemacht wurde und das Gesicht sozusagen der Ampelkrise war. Hat er diese Zerknirschtheit überwunden? Hat er seinen alten Mojo zurück?
Ein bisschen schon. Ich fand ihn bislang sehr locker. Ich habe ihn jetzt ja auch eine Weile nicht begleitet, weil ich ja in Elternzeit war und ich finde schon, dass er diese alte Lockerheit irgendwie wieder zurück hat. Also im Flieger zum Beispiel, da hat er jeden seiner Beamten einzeln vorgestellt. Die mussten alle dann vortanzen. Und auch im Ping-Pong mit den Wirtschaftsvertretern, mit den Bossen hier, der BDI-Präsident Russwurm ist mit dabei. Also die spielen sich die Bälle fröhlich und munter zu. Da merkt man auch, da ist irgendwie eine gewisse Nähe entstanden. Und also da ist von Zerknirschtheit, das muss man sagen, ist da überhaupt keine Spur. Es liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass die größten Ampelstreitigkeiten zurzeit, sagen wir mal, pausieren oder so unter der Decke sind. Also du hast ja, wir haben ja ganz am Anfang einmal kurz über den Haushalt geredet. Da laufen gerade viele Gespräche auf Spitzenebene, Habeck, Lindner, Scholz. Und da gibt es aber noch keine Verhärtung in dem Sinne, die als irgendwie unlösbar gerade eingeschätzt wird. Das kann sich natürlich schnell wieder ändern, das weiß er auch. Aber zurzeit ist die Stimmung eine ganz gute.
Update bitte.
Es gibt eine Sache, die alle Politiker eint. Sie gieren nach Aufmerksamkeit, am besten nach positiven Schlagzeilen, guten Bildern. Und ein beliebtes Mittel ist natürlich, umgib dich mit beliebten Prominenten. In den USA gibt es dafür einen Begriff in dem Zusammenhang, spricht man von Starfucker.
Oh.
Ja, das passt im Fall von Habeck jetzt gleich doppelt, ja, weil die Stars, die er damit auf Reise genommen hat, die zieht es zu den Sternen. Und du hast mit einem davon gesprochen, wieso hat der zwei Astronauten da mit auf USA?
Ja, das ist total spannend. Das hat natürlich auch die Wirtschaftspresse riesig gefreut, ja, dass wir mal endlich nicht irgendwie über Industriestrompreis.
Ihr seid auch alle Starfucker.
Ja, wir sind auch Starfucker. Naja, wenn man mal einmal nicht über Industriestrompreise und irgendwie Kraftwerkstrategien reden kann, sondern über den Mond und das Weltall und die Raumfahrt, das ist natürlich ein Thema, das alle fasziniert, das ist so. Und es gibt zwei deutsche Astronauten zurzeit bei der ESA, der eine ist Astro-Alex Alexander Gerst und der andere ist Matthias Maurer. Die beiden sind ja schon sowas wie Stars. Übrigens, kleiner Funfact, ganz lustig, ich habe mit Alexander Gerst geredet über seine ganzen Auftritte bei der Sendung mit der Maus, die ich im privaten Kontext alle konsumiert habe und er sagt zu mir, witzig, dass sie es sagen, gerade eben hat mich Armin Maywald angerufen, wir machen wieder einen Film zusammen. Also das sind schon interessante Figuren und auch Medienprofis, diese beiden. Und so, warum sind sie jetzt mit dabei? Weil es ein Raumprogramm der Amerikaner gibt, Klammer auf, übrigens ein bisschen gewachsen auf dem Mist von Trump, das Artemis-Programm. Und das ist der Plan, wieder Menschen auf die Oberfläche des Mondes zu schicken. Und dieser Plan ist auch deutlich konkreter, als man vielleicht so denkt. 2026, spätestens 2027 soll es soweit sein. Und Europa ist daran beteiligt über die ESA. Es gibt Module für diese Mission, die dann in Bremen gebaut werden. Und es gibt Slots für europäische Astronauten, die da hochfliegen können sollen. Da kommen eigentlich nur 5 in Frage, europaweit. Und der Macron hat seinen französischen Astronauten natürlich schon den beiden vorgestellt und hat gesagt, hier, guter Mann. Und 2 davon sind Deutsche. Und ich stehe jetzt hier mit Matthias Maurer, dem 11. Deutschen, der im Weltall war, nämlich auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, und der sich, einige sagen, durchaus berechtigte Hoffnung macht, einer der ersten, vielleicht sogar der erste Deutsche auf dem Mond zu werden. Herr Maurer, warum ist dieser Besuch jetzt von Robert Habeck hier in den USA auch für Sie persönlich wichtig?
Ja, mit diesem Besuch und der Einladung von Minister Robert Habeck an uns, an meinen Kollegen Alexander Gerst und mich, hier mitzureisen, belegt er natürlich, wie wichtig das Thema Raumfahrt für die deutsche Bundesregierung ist und auch, wie wichtig die Kooperation mit den USA ist. Wir arbeiten im Bereich der Internationalen Raumstation schon seit vielen Jahren erfolgreich mit NASA zusammen und haben aber auch in anderen Themenfeldern ganz intensive Kooperationen. Das ist zum einen das James-Webb-Teleskop, das ja mit einer europäischen Ariane-Rakete gestartet wurde, aber auch neue Projekte, wie zum Beispiel Proben von dem Mars zu nehmen und zurückzufliegen zur Erde, neue Teleskope aufzubauen im All. Eine Mission Richtung Venus ist im Gespräch, in Gravitationsmissionen. Also eine Mission, die LISA heißt und Gravitationswellen misst. Das sind sozusagen die Highlights, die jetzt noch kommen werden. Die Kooperation mit NASA läuft momentan hervorragend.
Und aber im Kern geht es ja um das große Programm, ne, wo es wieder quasi in Richtung Mond geht. 2026 ist die Landung jetzt geplant, letzter Stand. Ist das realistisch oder was glauben Sie? Wann wird es soweit sein?
Ja, wir haben jetzt eine Artemis-Mission durchgeführt, die war unbemannt. Und die zweite Artemis-Mission wird Ende 2024 starten. Dann fliegen 4 Astronauten um den Mond herum. Und dann hoffen wir, dass Ende 25, vielleicht aber auch erst 26, dann die Artemis-3-Mission durchgeführt wird, die das Ziel hat, 2 Astronauten auf dem Mond zu landen. Das wird dann die erste amerikanische Frau sein und der erste nicht weiße amerikanische Astronaut. Und wir hoffen, dass vielleicht bei dieser Mission, wo ja insgesamt 4 Astronauten mitfliegen, auch ein Europäer oder eine Europäerin dabei sein könnte. Wir müssten dann zwar im All bleiben, also im Orbit bleiben, aber es wäre eine ganz, ganz wichtige Mission. Und ich denke, Deutschland hat eine gute Chance, hier vielleicht den Zuschlag zu bekommen, weil wir ja in Europa, in Deutschland, in Bremen, nämlich einen wichtigen Teil dieser Artemis-Mission bauen, nämlich das europäische Service-Modul, ohne dass ein Flug zum Mond unmöglich wäre.
Und wenn Deutschland den Zuschlag bekommt, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht nicht so, es gibt nur 2 deutsche Astronauten, die dafür in Frage kämen, das sind Alexander Gerst und Sie. Ist es diese Option oder alleine die Idee, zum Mond wieder zu fliegen? Es ist ja auch in der Menschheitsgeschichte noch nicht so oft passiert. Man muss ja als Astronaut auch ein wahnsinniges Glück haben, in so einer Generation zu sein, wo man überhaupt in Frage kommt für diesen Pool. Ist das so? Also stelle ich mir das richtig vor?
Ja, das stimmt absolut. Als Astronaut sage ich immer, ich habe 3 ganz, ganz große Träume. Der erste Traum ist, erst einmal auf einer Rakete zu sitzen und ins All zu starten. Das durfte ich schon machen. Ich war ja auf der ISS. Der zweite große Traum ist, einmal in den Raumanzug zu steigen und dann die Tür aufzumachen und dann in den freien Weltraum rauszukrabbeln. Auch das durfte ich machen, einen Weltraum-Außenbordeinsatz. Und der dritte ganz große Traum ist dann, zum Mond zu fliegen und dann den Mond zu erkunden. Und ich hoffe, dass dieser Traum auch noch wahr wird.
Da wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Glück, das kann ich schon mal sagen. Ich sage ganz herzlichen Dank. Matthias Maurer, hat mich gefreut und alles Gute.
Herzlichen Dank an Sie.
Das letzte Wort.
If you believe they put a man on the moon. Das war es mit unserer zweiten Duo-Ausgabe. Ich habe nur noch eine Frage. Hat eigentlich Donald Trump sich auch den Namen für diese Mondmission ausgesucht?
Du meinst Artemis? Das ist ja die, das weiß ich ja als Altphilologe natürlich, Artemis ist ja die griechische Göttin der Jagd, der Jungfräulichkeit, des Waldes, der Geburt und des Mondes. Und du wolltest jetzt...
Ja, deswegen meine ich.
Ob Trump, ja.
Ist der Trump ist doch bestimmt so ein Griechen-Fan.
Ja, der hatte ganz viele, also da kennt er sich sehr gut aus. Griechische Mythologie ist genau sein Thema. Aber was mir zu den beiden deutschen Astronauten noch aufgefallen ist, weißt du eigentlich, dass die eine Gemeinsamkeit mit uns haben?
Nein.
Ist dir nicht aufgefallen? Naja, bei beiden ist es so, sie sind gute Kumpels, verstehen sich gut, sie wissen, Erfolg haben können sie nur im Team, aber am Ende darf nur einer auf den Mond.
Also auf den Mond würde ich dich ganz oft gern schießen. Da lasse ich dir gerne den Vortritt. Und wenn Ihnen da draußen diese Ausgabe gefallen hat, schreiben Sie uns gern auch, was wir sonst noch so besprechen könnten. Natürlich auch Kritik gern per Mail an berlin@rnd.de. Und apropos Weltall, schenken Sie uns gerne ein paar Sterne in Ihrer Podcast-App Ihres Vertrauens. Daumen hoch in der Bewertung reicht schon, da sagt der Algorithmus schon, das sollte ich vielleicht mal weiterempfehlen.
Und wir hören uns dann nächste Woche wieder aus Berlin und melden uns dann mit einem Studiogast.
Und mit dem wirklich letzten Wort schließen wir nun den Kreis. Das geht an denjenigen, der uns schon für das Intro zu dieser Folge inspiriert hat.
Talk of Power.